Deutschlandfunk. Hintergrund.
EU-Asylreform. Der alte Streit um Migration und Lastenteilung. Von Caroline Born und Peter Kapern.
Im September 2015 hält es Rafik nicht mehr aus. Der Krieg in Syrien wird immer schlimmer. Zu Fuß geht er über die Grenze in die Türkei und schlägt sich bis nach Istanbul durch, wo ihn Freunde aufnehmen.
I got temporary protection. ID, which was possible at that time for all Syrians who fled from the war.
Er erhält, wie alle syrischen Kriegsflüchtlinge damals, vorübergehenden Schutz in der Türkei und muss ganz von vorne anfangen. Schlägt sich durch mit verschiedenen Jobs, als Lehrer, als Übersetzer. Meist ist er illegal beschäftigt. Bis jetzt, erzählt Rafik, der seinen echten Namen nicht nennen will, habe das ganz gut geklappt. Aber in letzter Zeit sei es schwieriger geworden, eine Arbeit zu finden, und er spürt immer mehr Ablehnung in der türkischen Bevölkerung. Schon länger diskutiert die Türkei darüber, ob die Syrer im Land bleiben können. Weltweit hat das Land die meisten Flüchtlinge aufgenommen und steckt in einer schweren Wirtschaftskrise. Die Zahl der Migranten zu reduzieren, ist laut offiziellen türkischen Zahlen bereits gelungen. Vor 3 Jahren waren 3,6 Millionen Syrer mit vorübergehendem Schutz registriert. Nun sind es weniger als 3,3 Millionen. Rafik hat von Berichten gehört, dass Syrer dazu gezwungen werden, ein Formular zu unterzeichnen, dass sie freiwillig in ihr Heimatland zurückkehren.
They are forcing some people to sign a document saying I want to go back voluntarily.
Die EU hat sich das anders vorgestellt. Sie hat der Türkei viel Geld gezahlt, damit sie die syrischen Kriegsflüchtlinge aufnimmt. Ein Teil der insgesamt 9 Milliarden Euro fließt in die direkte Unterstützung, zum Beispiel durch eine Geldkarte für Bedürftige. Das Geld fließt auch heute noch, obwohl der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den EU-Türkei-Deal längst aufgekündigt hat. Trotzdem bemüht sich Brüssel momentan um eine Neuauflage und will weitere Vereinbarungen dieser Art mit anderen Staaten schließen. Dadurch soll verhindert werden, dass sich immer mehr irreguläre Migranten auf den Weg in die EU machen. Solche Deals sind eine Grundvoraussetzung dafür, dass die europäische Asylreform überhaupt funktionieren kann. Und sie haben Tradition. 2004 scheute die Europäische Union nicht einmal davor zurück, den libyschen Diktator Muammar al-Gaddafi, den Paten des Bombenterrors der 1980er Jahre, zu umgarnen. Er wurde in Brüssel hofiert, damit er den Strom von Flüchtlingen über Libyen nach Italien unterbindet. Heute, fast 20 Jahre später, kommen weit mehr Flüchtlinge als damals nach Europa, wenn auch nicht mehr in erster Linie über Libyen. Manfred Weber, der Chef der EVP-Fraktion.
90% der Boote starten in Tunesien. Deswegen brauchen wir mit unseren Nachbarn eine Vereinbarung.
Wieder einmal setzt die EU also ihre Hoffnung darauf, durch ein Abkommen mit einem Transitland Fluchtbewegungen unterbinden oder zumindest drosseln zu können. Das zeigt, wirklich neue Ideen werden im Rahmen der europäischen Migrations- und Asylpolitik nur sehr selten geboren. Die Anfänge dieser Politik liegen in den 1990er Jahren. Nach dem Wegfall der Kontrollen an den Binnengrenzen im Schengen-Raum war es notwendig, gemeinsame Asylregeln zu entwickeln. In der sogenannten Dublin-Verordnung wird seit 1997 geregelt, welches EU-Land für die Bearbeitung eines Asylantrags zuständig ist, nämlich jenes, das der Flüchtling als erstes betritt. Mit dem Vertrag von Amsterdam 1999 wurde die Absicht, eine gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik zu entwickeln, besiegelt. Aber das Projekt stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Im Zuge der Balkankriege waren 100.000 Flüchtlinge in die EU gekommen. Die mit Abstand meisten Menschen kamen nach Deutschland, wo schon bald Rufe nach einer europäischen Lastenverteilung laut wurden. Wolfgang Schäuble, der Oppositionsführer im Bundestag im April 1999.
Wir unterstützen und begrüßen Hilfe für Flüchtlinge und Vertriebene vor Ort und sind bereit, bei gerechter europäischer Lastenverteilung vorübergehend auch bei uns, vor allem kranken Flüchtlingen und Kindern, in begrenzter Zahl Aufnahme und Zuflucht zu gewähren.
Doch aus der europäischen Lastenverteilung wird nichts. Und die Verhandlungen über die gemeinsame Asylpolitik kommen kaum voran. Erst 5 Jahre nach dem Vertrag von Amsterdam 2004 verständigen sich die Innenminister auf grundlegende Reformen. Standards und Verfahren bei Asylanträgen werden EU-weit vereinheitlicht. Außerdem wird Eurodac, eine gemeinsame biometrische Asyldatenbank, gegründet.
Das ist ein wichtiger Schritt, der geeignet ist, Asylshopping und Sekundärmigration entgegenzuwirken,
glaubt der damalige Innenminister Otto Schily von der SPD. Er täuscht sich. Unterdessen nimmt die Zahl der Migranten, die über das Mittelmeer kommen, deutlich zu. Kurz darauf, ab 2005, heißt der deutsche Innenminister Wolfgang Schäuble. Der CDU-Politiker lässt die Hilferufe unter anderem aus Italien an sich abprallen. Die Zahl der in der EU gestellten Asylanträge pendelt sich in den Folgejahren bei 300 bis 400.000 pro Jahr ein. Bis zum Bürgerkrieg in Syrien. Der Krieg in Syrien, die Unterversorgung und Instabilität in den direkten Nachbarstaaten Syriens zwingen die Menschen auf die Balkanroute Richtung Europa. Ein EU-Staat nach dem anderen versucht, seine Grenze zu schließen und ankommende Flüchtlinge Richtung Norden weiterzuleiten. Der ungarische Regierungschef Viktor Orbán im September 2015:
The problem is not a European problem. The problem is a German problem. Nobody would like to stay in Hungary.
Das Flüchtlingsproblem sei ja gar kein europäisches Problem, sondern ein deutsches. Denn die Flüchtlinge, so Orbán, wollten ja gar nicht in Ungarn bleiben. Gemeinsam mit Polen, Tschechien und der Slowakei schaltet er auf Fundamentalopposition in der Asylpolitik. Die Flüchtlingskrise von 2015-2016 endet erst, als die EU ein Rücknahmeabkommen mit der Türkei abschließt. Insgesamt 9 Milliarden Euro gibt die EU für die Versorgung syrischer Flüchtlinge dort in der Türkei. Und sie stellt Ankara Verhandlungen über eine Visafreiheit für türkische Bürger in Aussicht. Doch 4 Jahre später scheitert das Abkommen. Der Migrationsforscher Gerald Knaus:
2020 ist es zusammengebrochen, weil es nicht klar war, war die EU bereit, die Türkei weiter zu unterstützen. Und dann hat die Türkei, Präsident Erdogan, einen fatalen Fehler gemacht und begonnen zu versuchen, die EU zu erpressen, Menschen an die Landgrenze zu bringen.
Seither versuchen Bulgarien und Griechenland, die Grenze zur Türkei für Flüchtlinge unpassierbar zu machen. Zahlreiche Berichte über Gewalteinsatz und illegale Pushbacks dokumentieren, zu welchen Mitteln die Grenzschützer dabei greifen. Im September 2020 drückt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dann den Reset-Knopf in der europäischen Asyl- und Migrationspolitik. Das alte System funktioniere nicht mehr. Deshalb schlage sie nun einen Neustart vor.
The old system to deal with it in Europe no longer works. The Commission's package on migration and asylum, which we present today, offers a fresh start.
Auf dem Tisch liegt von diesem Moment an ein Vorschlag für einen neuen Migrationspakt, über den bis zum heutigen Tag verhandelt wird. Brüssel, Anfang 2023. Rund um das Ankunftszentrum für Flüchtlinge, nur ein paar Minuten von der Innenstadt entfernt, sind an die 60 Zelte aufgebaut. Manche stehen auf Paletten oder sind notdürftig mit einer Plane bedeckt. Ein Zelt teilt sich Süleyman Bongrois mit einem anderen Mann. Zuvor hat er am Südbahnhof übernachtet, aber dort wurde er immer wieder vertrieben. Nun schläft er, wie rund 200 andere, in der Nähe des Ankunftszentrums. Hinter den Steinmauern des alten Gebäudes ist Platz für rund 800 Asylbewerber. Alles belegt. Ebenso wie die Unterkünfte im Rest Belgiens.
Ich hoffe, dass die Regierung für uns eine Lösung findet, damit wir die Träume verwirklichen können, die wir hatten, bevor wir hierher gekommen sind.
Süleyman Bongrois kommt aus Guinea, einem der ärmsten Länder der Welt. Er ist seit 2022 in Belgien, hat Asyl beantragt, will hier leben und arbeiten. In den ersten 6 Monaten dieses Jahres hat die EU-Asylagentur schon mehr als 500.000 Asylanträge verzeichnet. Ein neuer Höchststand seit der Flüchtlingskrise 2015-2016. Viele Mitgliedstaaten stehen deswegen unter Druck. Belgien, das bei der Unterbringung an seine Grenzen stößt, hofft wie viele andere Staaten, dass die Reform des gemeinsamen Asylsystems helfen wird, die Zahlen zu senken. Dafür soll die sogenannte Dublin-Regel überarbeitet werden. Sie besagt, dass die Staaten an der EU-Außengrenze dafür verantwortlich sind, die Migranten zu registrieren und ihren Asylantrag zu bearbeiten. Ersteinreiseländer wie Italien, Griechenland oder Spanien, die sogenannten Mittelmeeranrainerstaaten, fühlen sich davon benachteiligt und haben jahrelang auf eine stärkere Verteilung der Geflüchteten gedrängt. Erfolglos. Mittlerweile lassen sie die Migranten häufig einfach weiterziehen. Die meisten von ihnen landen in Deutschland.
Ja, meine Damen und Herren, uns ist tatsächlich eine historische Entscheidung gelungen heute im Rat, im Innenrat. Wir haben entschieden, dass wir ein gemeinsames Asylsystem auf den Weg bringen,
sagt die deutsche Innenministerin Nancy Faeser, als sie nach 12 Stunden Verhandlungen in Luxemburg vor die Kameras tritt. Es ist Juni. Noch ein Jahr bis zu den Europawahlen. Die Einigung der Innenminister sieht vor, dass die Ersteinreiseländer entlastet werden. Jährlich sollen 30.000 Asylsuchende innerhalb der EU verteilt werden. Im Gegenzug sollen die Staaten an der Außengrenze für einen Teil der Asylsuchenden beschleunigte Verfahren durchführen. Wer aus einem Land mit niedriger Schutzquote kommt, also wenig Aussicht auf Asyl hat, rutscht in solche Schnellverfahren in Grenznähe, um von dort im Zweifel rasch wieder zurückgeführt zu werden. Kritiker befürchten, dass dadurch neue Massenlager an den EU-Außengrenzen entstehen, dass Schutzsuchende in einem rechtlichen Niemandsland festhängen und sie während der Grenzverfahren eingesperrt werden müssen. Deutschland hat sich dafür eingesetzt, dass Familien mit Kindern von solchen Verfahren ausgenommen sind, steht aber, abgesehen von Irland, Portugal und Luxemburg, alleine da. Und hofft nun auf die Verhandlungen mit dem EU-Parlament, das ebenfalls Ausnahmen fordert. Bevor es im kommenden Juni neu gewählt wird, will man sich einigen. Das hofft auch der Europaabgeordnete der FDP, Jan-Christoph Oetjen.
Nach der Situation, die wir in Deutschland insbesondere, aber auch anderswo 2015-16 gehabt haben, erwarten die Bürgerinnen und Bürger, dass in dieser Legislaturperiode dieser Asyl-Migrationspakt, der sozusagen ein Neustart der Diskussion gewesen ist, dass wir den umsetzen, dass wir sozusagen Ergebnisse produzieren.
2 Länder haben bereits ihren Widerstand gegen die Reform angekündigt. Oder, wie Polens Ministerpräsident es nennt, gegen das Diktat aus Brüssel. Nach den Wahlen in Polen im Oktober wird nun eine schwierige Regierungsbildung erwartet. Solange ist Mateusz Morawiecki weiterhin im Amt. Gemeinsam mit Ungarn wehrt er sich dagegen, Asylsuchende aufzunehmen oder, das sieht der Kompromiss ebenfalls vor, stattdessen Geld zu zahlen. 20.000 Euro pro nicht aufgenommener Person. Einig sind sich die EU-Länder nur darin, dass die Zahl der Ankünfte um jeden Preis sinken soll. Dabei helfen sollen, neben einem besseren Schutz der EU-Außengrenzen, Abkommen mit Drittstaaten. Für den Migrationsexperten Knaus ist das der Weg, um irreguläre Migration zu begrenzen. Das habe schon der Deal mit der Türkei gezeigt.
Anstatt über Gesetzestexte zu diskutieren, die ganz offensichtlich nicht taugen und nichts verändern werden, müsste man darüber nachdenken, mit welchen Ländern in Afrika man welche Angebote machen könnte, damit die Länder in der Lage und bereit sind und Interessen haben und die Fähigkeit, Leute zurückzunehmen, dass man auch dort Asylverfahren durchführen kann.
Im Juli reist EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen gemeinsam mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte nach Tunesien. Team Europe, so nennt es von der Leyen, unterzeichnet ein sogenanntes Memorandum of Understanding, eine Art Absichtserklärung. Kern für die EU ist es, mehr Menschen von der gefährlichen Überfahrt über das Mittelmeer abzuhalten. Tunesien gilt als wichtiges Transitland. Kooperiert werden soll beim Grenzmanagement, beim Vorgehen gegen Schleuser und der Bekämpfung von Fluchtursachen. Unter Einhaltung des internationalen Rechts, betont von der Leyen bei der Unterzeichnung.
We agreed that we will cooperate on border management, anti-smuggling, return and addressing root causes in full respect of the international law.
Dafür erhält Tunesien gut 100 Millionen Euro für den Grenzschutz, beispielsweise für Drohnen oder Patrouillenboote. Eine Rückübernahme von Nicht-Tunesiern ist jedoch nicht vorgesehen. Dass Tunesien nicht zur Grenzpolizei Europas werden will, hat Präsident Saied schon im Vorfeld klargemacht. Er steht in der Kritik für seinen autoritären Führungsstil und dafür, dass Tunesien Migranten in der Wüste ausgesetzt haben soll. Es ist ein hoher politischer Preis, den die EU zahlt, wenn sie mit Staaten kooperiert, die die Menschenrechte nicht achten, sagt der Migrationsforscher Jochen Oltmer. In jedem Fall wird klar, die EU lagert ihre Grenzen immer weiter aus. Die Externalisierung reicht bis an die Ostgrenze der Türkei. 220 Millionen Euro hat die EU 2022 für Grenzschutzmaßnahmen gezahlt. Ein Teil davon hat den Bau einer Mauer an der Grenze zum Iran mitfinanziert. Zum Beispiel Wachtürme und Kameras. Denn über den Iran fliehen Menschen aus Afghanistan in die Türkei. Wer es trotz Mauer auf türkischem Boden schafft, dem drohen Pushbacks, die teils gewaltvolle Zurückdrängung, ohne dass der Betroffene sein Recht auf Asyl geltend machen kann. So berichten es Menschenrechtsorganisationen. Oder es droht Abschiebung nach Afghanistan. Von mehreren Orten der Türkei starten Charterflüge nach Kabul. Davor fürchtet sich Salima Sadat. Sie kommt aus Afghanistan, hat 4 Kinder und lebt seit 7 Jahren in der Türkei. Die 32-Jährige zeigt auf ihrem Handy das Bild eines leblosen Frauenkörpers, an dem Blut klebt. Das sei ihre Mutter. Die Taliban habe ihre ganze Familie massakriert und auch 2-mal versucht, sie umzubringen. Gemeinsam mit ihrem Mann und den Kindern ist sie nach Istanbul gekommen. Für Afghanen ist es in der Türkei fast unmöglich, einen Schutzstatus als Asylsuchender zu erhalten. Migrationsexperte Knaus plädiert deshalb für eine Neuauflage des EU-Türkei-Deals. Das überarbeitete Abkommen müsse, anders als das mit Tunesien, im Einklang mit den Menschenrechten und darüber hinaus wirklich im Interesse der Türkei sein. Das Land dürfe, so Knaus, nicht das Gefühl haben, es gehe nur darum, Menschen daran zu hindern, in die EU zu kommen.
Man kann aber auch, und Deutschland kann hier eine Schlüsselrolle spielen, den Türken mehr Mobilität ermöglichen, eine Art Balkanlösung, Kontingente für legale Arbeitsmöglichkeiten. Und am Ende auch eine klare Perspektive, wenn die Türkei die Schlüssel-Menschenrechtsbedingungen erfüllt, was in jedermanns Interesse wäre, die Visafreiheit im nächsten Jahr erreichbar zu machen.
Die Visaliberalisierung für türkische Staatsbürger hat die EU bereits 2016 angeboten, aber nie umgesetzt.
Das war der Hintergrund. EU-Asylreform. Der alte Streit um Migration und Lastenteilung von Caroline Born und Peter Kapern. Redaktion Ursula Welter.